Hey, hallo und herzlich willkommen heute zur 111. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten und dabei zu sein, wenn ich mich mit interessanten Typen der Wein- und Winzerszene treffe. Dieser interessante Typ ist heute Max Geitlinger, Winzer und Gastwirt im Markgräfter Land, der nach dem Motto verfährt: Weniger ist mehr. Schlichte Eleganz ist das, was Max Geitlinger auf den Tisch und auch in die Flasche bringt. Es ist vom Einfachsten das Beste, puristisch, schnörkellos, ohne Schnickschnack und Brimborium. Wer einmal im Herrchen, dem Wirtshaus, das Max jetzt in der 9. Generation betreibt, gegessen hat, wird nie mehr vergessen, auf welch hohem Niveau und der Basis allerbester Zutaten hier vergleichsweise einfache Gerichte zubereitet und serviert werden. Den Wein, den Max dazu ausschenkt, begeistert auf genau dieselbe Art, puristisch, ungekünstelt, echt. Er ist voller Leben und Leidenschaft. Essen und Wein berühren. Wenn hier Menschen zusammenkommen, ist gute Stimmung garantiert, es geht locker und egalitär zu. Auch Fremde kommen leicht miteinander ins Gespräch. Los geht's mit Max Geitlinger im Interview. Hallo lieber Max, sei gegrüßt.
Wolfgang, hallo. Freut mich sehr, dich zu hören.
Ja, fein. Wir haben uns jetzt ein halbes Jahr nicht mehr gesehen. Ich war im Sommer bei dir. Es war ein richtig warmer, schöner Sommertag. Und wir hatten, glaube ich, da 3-4 schöne Stunden miteinander, ne, wenn ich mich erinnere.
Ja, also dich trügt die Erinnerung nicht. Mir geht's genauso. Das war ein wirklich schöner Tag, sowohl vom Wetter als auch von der Situation, die wir zusammen hatten. War mir ein Vergnügen, dich kennenzulernen.
Und wir hatten dann zum Abschluss ein wunderschönes gemeinsames Mittagessen bei dir. War klasse, echt.
Ja, das war sehr schön. Also da habe ich auch noch sehr gute Erinnerungen dran. Da waren, glaube ich, sogar noch beide meiner Köche vorhanden.
Genau.
Da war die Welt noch in Ordnung, sozusagen.
Sag doch mal, bevor wir da nochmal weitermachen, wo genau liegt denn Egerton? Wo befindest du dich?
Also ich befinde mich im Dreiländereck, Deutschland, Schweiz, Frankreich. Ziemlich genau im Rheinknie, gegenüber von Basel auf der deutschen Seite. Egerton ist ein klitzekleiner Ort in einem Seitental vom Kandertal. Wir haben 90 Einwohner und sind quasi vom Wald und Feld umgeben.
Sehr idyllisch. Also ich kann mich erinnern, dass das gar nicht so einfach war, da hinzukommen. Ich bin die letzten paar Kilometer, habe ich sozusagen meinem Navi nicht mehr über den Weg getraut. Es war mir in Erinnerung fast wie so, als wären da Feldwege gewesen.
Genau, also es gibt zwar schon auch eine offizielle, gut befahrbare Straße zu uns, aber die Navigationsgeräte schicken alle Menschen durch den Wald. Ich sage immer, es ist der Einstieg ins Abenteuer Egerton.
So habe ich das auch empfunden. Sag mal, erinnere dich doch mal, wie du noch ein bisschen jünger warst. In welche Familie bist du damals hineingeboren? Wie ging es dazu?
Das ist eine nicht sehr große Familie, aber da waren noch Oma und Opa am Start. Der Opa war der Patriarch der Familie, kann man so sagen. Der hat 3 Kinder. Eins davon, der mittlere, ist mein Vater. Und das ist die Familie, die den Hirschen bzw. meinen jetzigen Lebensmittelpunkt sozusagen oder schon immer meinen Lebensmittelpunkt dargestellt hat und aus Egerton kommt. Und die mütterliche Seite ist auch aus der Nähe. Meine Mutter ist allerdings Einzelkind. Ich habe nur eine Schwester. Dementsprechend ist die Familie nicht groß, aber ich denke, sie zeichnet sich durch einen sehr guten Zusammenhalt einfach auch aus.
Und das war Landwirtschaft oder wie muss ich mir das vorstellen?
Genau, das ist hier ein Bauernhof. Ich sag mal, der klassische Gemischtwarenladen, wie das früher war. Ich kann mich noch erinnern, als ich ein kleiner Junge war, hatten wir noch ein paar Schweine und Kühe und Ackerbau und ein bisschen Gemüseanbau im Garten und natürlich das Herzstück schon immer der Hirschen, das Wirtshaus im Ort.
Okay, und als du dann ein bisschen größer warst, hast du da dich als Tellerwäscher betätigt oder hast du dich eher in der Scheune rumgetrieben?
Also die ersten Schritte waren definitiv in der Scheune und im Stall. Mit meinen Jungs damals haben wir da viel Spaß gehabt im Heu und auch mit den Kühen und überhaupt. Das war ein großer Abenteuerspielplatz für uns. Das war aber schon immer auch so, dass ich da Lust hatte mitzuarbeiten. Man ist da so reingeflutscht, sage ich mal. Das war nie mit Zwang oder Druck verbunden. Aber es war immer die Möglichkeit da und es war auch immer Arbeit da. Und von dem her war ich da schon früh mit dem Opa im Stall. Das war immer das Größte, morgens Kühe melken. Und das war auch eine ziemlich schwierige Situation für mich, als ich dann so, ich würde sagen, 10 oder 12 Jahre alt war, ist dann die ganze Landwirtschaft stark zurückgefahren worden und die Konzentration hat dann eigentlich auf dem Hirschen gelegen. Und da hatte ich dann langsam, aber sicher mit 14 so den Einstieg in die Gastronomie beziehungsweise am Geschirrspüler. Ich
Okay.
sage immer, vom Tellerwäscher zum Geschirrspüler, viel weiter habe ich es dann nicht gebracht.
Ja, da ist eine Menge Arbeit und ihr habt das ja im Grunde genommen, war das ja immer auch der Hirschen, ne? Das Wirtshaus war ein Familienbetrieb.
Genau richtig, der Hirschen ist. Also ich kann das so ein bisschen anhand von Dokumenten nachverfolgen, ist 1740 verbrieft erwähnt. Und damals war schon einer meiner Vorfahren ein Geitlinger Hirschenwirt und Landwirt. Und wie es der Zufall wollte, bin ich auch in diese Schiene
Da
reingerutscht.
bist du jetzt 9. oder 10. Generation?
Neunte Generation.
Tatsächlich, okay.
Ja.
Alle Achtung, mein Lieber. Und wenn man da mal in Basel auch und in der Schweiz oder in der ganzen Region unterwegs ist, da gibt es den einen oder anderen, den man da trifft, der sagt, auch beim Hirschen, da war ich auch schon.
Ja, also das alleine aufgrund der langen Tradition haben es dann doch schon einige Menschen zu uns geschafft. Und ja, wir sind einfach ein familiärer, persönlich geprägter Betrieb. Wir haben viele Gäste, die einfach schon als Kinder bei uns waren, die ich als Kind gekannt habe oder die weit vor mir schon meinen Großvater gekannt haben, meinen Vater als kleinen Jungen gekannt haben. Und die kommen bis heute. Und das ist das, was es ausmacht, bis heute und was irgendwie wahrscheinlich auch so ein bisschen der Grund ist, warum die Sache so lange läuft.
Als wir damals zusammen da mit deinem Team, auch mit den Köchen da am Tisch saßen, so große, muss ich es vorstellen, so große, richtig schöne Tische, wo man dann auch zu 10, 12 sitzen kann, hast du mir gesagt, dass eure Speisenkarte, ne, die ja saisonal ein bisschen wechselt, aber das Entscheidende, was mir hängen geblieben ist, dass die im Grunde genommen seit 100 Jahren sich nicht mehr wesentlich verändert hat.
Ja, also ganz sicher kann ich da sagen, dass sich die Speisekarte nicht verändert hat, seit ich denken kann, was auch schon ein paar Jahre sind. Und das war, als das Ganze noch in der Regie von meiner Oma war, die jetzt dieses Jahr mit 99 gestorben ist, war da schon noch ein bisschen mehr Varianz drin, beziehungsweise es war ein bisschen mehr drumherum, diese klassische Suppenschüssel, die da auf dem Tisch noch kam und diese Dinge, aber der Kernpunkt ist schon immer Rösti und Schnitzel.
So als Hirschenwirt machst du mir den Eindruck so eines echten Überzeugungstäters. Sag mal, Max, was bedeutet es dir denn, Gäste zu bewirten?
Also ich bin da so reingewachsen, ich habe das bei meinem Großvater gesehen, der in meinen Augen der klassische Wirt war. Der hat die Gäste gekannt, er war bekannt und man hat sich mit Handschlag begrüßt und der Opa war einfach der Wirt, was ja auch irgendwie therapeutische Nebentätigkeit bedeutet. man hört den Leuten zu oder man erzählt auch mal was, aber ich denke, es ist einfach ein gesundes menschliches Aufeinandertreffen, wenn man sich füreinander interessiert und dementsprechend respektvoll miteinander umgeht. Und so wurde das in diesem Haus einfach immer schon gelebt. Und ich weiß jetzt nicht, ich mag Menschen und ich mag den Umgang mit Menschen, solange sich auf einem anständigen Niveau bewegt. Und so macht mir das schon richtig Spaß, wenn man die Leute kennt und die kommen und man hat sich was zu erzählen. Und genauso schön ist es, neue Leute kennenzulernen. Und das Allerschönste ist einfach, zufriedene Menschen wieder weggehen zu sehen, sozusagen. Die haben gut gegessen und hatten aber auch einfach so einen schönen Abend, an dem die sich persönlich willkommen gefühlt haben.
Also trotz aller Arbeit, die ja damit verbunden ist, sitzt du dann abends auf der Bettkante oder gehst nochmal, wenn alle weg sind, den Sternenhimmel betrachten und bist happy?
Im Idealfall ist es so, allerdings, wie das Leben halt so ist, es läuft nicht immer alles perfekt und es gibt auch ganz schwierige Situationen, wo man dann abends in den Sternenhimmel guckt und vielleicht nicht direkt einschlafen kann, weil es einfach, weil man noch mit irgendwelchen Situationen hadert. Also es ist nicht nur Ponyhof, aber ich merke das jetzt auch immer wieder. Wir hatten jetzt über die Lese ein paar Wochen zu und wenn es dann wieder losgeht und man spürt einfach auch, dass die Leute darauf gewartet haben, wiederzukommen und dass man sich dann sieht und begegnet und gemeinsam einen schönen Abend hat, das macht schon richtig viel Spaß.
Du hast gesagt, es ist nicht alles Ponyhof. Denkst du da primär jetzt an Corona, oder gibt es da noch andere Dinge, die da einem ab und zu Kopfzerbrechen machen?
Ich habe jetzt schon ein, zweimal den Corona-Gedanken im Kopf gehabt und wollte das Thema so lange wie möglich aussparen. Aber man kommt ja definitiv nicht drum rum. Und es ist schon so, dass durch Corona insbesondere die Gastronomie-Situation sich schon stark verändert hat. Also Gastronomie war vorher schon anspruchsvoll und momentan ist es definitiv noch anspruchsvoller, noch unvorhersehbarer. Am Anfang habe ich das so angenommen und fand es irgendwie auch noch spannend, damit umzugehen. Gerade weil wir so eine lange Tradition hatten, hat Corona einfach auch die Möglichkeit und den Druck, teilweise auch den Zwang mitgebracht, dass man Dinge verändern muss und ganz klar überdenken muss.
Logisch. Und zumal du ja nicht nur Hirschenwirt bist, sondern du hast ja aus diesem ehemaligen landwirtschaftlichen Betrieb, der so ein bisschen auch Weinbau immer dabei hatte, da hast du ja jetzt, den hast du umgemodelt und machst jetzt keinen Ackerbau mehr und hast keine Tiere, sondern du hast voll auf den Weinbau gesetzt.
Ja, genau. Also das kam mehr oder weniger zufällig. Wenn ich könnte, würde ich auch heute noch Brot backen und Ackerbau betreiben und Tiere halten. In kleinem Maßstab probiere ich das auch, aber es ist einfach zu viel Arbeit. Und der Zufall wollte es so, dass sich der Weinbau da klar durchgesetzt hat.
Wie kam das damals?
Ich war mit der Schule fertig und mir war eigentlich klar, dass ich irgendwas mit dem Hirschen, mit dem Gasthaus, mit dem Hof machen möchte. Ich habe mich da immer schon sehr wohl gefühlt und bin da einfach stark verwurzelt. Und dann war die Frage nach der Schule, was macht man und wie macht man das? Ich war da sehr planlos unterwegs. Und während dem Zivildienst, was ich eine sehr schöne Phase in meinem Leben empfunden habe, als sehr schöne Phase empfunden habe, ist dann so der Gedanke gekommen, dass ich mit den Händen, mit dem Kopf, mit den Menschen schaffen, arbeiten möchte und so diese Kochkunst Geschichte hat mich nicht so interessiert und irgendwie dachte ich auch, für das, was wir kochen, braucht man das nicht. Und so kam das dann zum Winzergedanken aufgrund der Eingebung meiner Mutter. Ich war zuerst irritiert, dass die Idee von ihr kam. Aber ich habe mich damit angefreundet, habe es dann ausprobiert und es war so damals eines meiner größten Probleme. Ich dachte immer, wenn ich mich für was entscheide beruflich, dann muss ich das durchziehen. Und die Überlegung war dann, mit was komme ich klar die nächsten 40 Jahre? Und der Weinbaugedanke hat es irgendwie möglich erscheinen lassen. Und
Max, war das dann so eine familiäre Entscheidung? Deine Eltern, du bist mit dir sozusagen da mit diesem Gedanken schwanger gegangen? Oder warst du da damals schon irgendwie in einer Szene drin, wo Wein eine Rolle gespielt hat? Hast du dich für andere Winzerbetriebe interessiert?
Also es war definitiv meine persönliche Entscheidung, die auch wieder völlig ohne Druck oder Intentionen meiner Eltern oder meiner Familie irgendwie getroffen wurde. Meine Großmutter hat immer gesagt, Max, jetzt gehst du auf die Bank und machst sie leer und dann ist alles in Ordnung. Also die wollte, dass ich irgendwie Banker werde, weil sie halt das beschwerliche Bauernleben nur allzu gut gekannt hat und mir das wohl ersparen wollte. Der Opa war auch nicht super begeistert, der hat gesagt, alles sehr schwierig und wenn du das machen willst, dann musst du eine Frau haben, die da mitzieht, was ich auch immer irgendwie als eher lächerlich empfunden habe. Aber ich wollte es ausprobieren und hatte aber bis zu dem Zeitpunkt keinen fachlichen Zugang zum Wein. Das Einzige war, dass wir durch die gastronomische Prägung halt hin und wieder auch mal extern gut essen waren und mein Vater sich schon immer sehr für Wein, für guten Wein interessiert hat. Und deswegen hatte ich da so ein Gefühl dafür, dass das Weinthema, ich sage jetzt mal, ein bisschen größer ist als ein normales Getränkethema. Also mein Vater hat es zelebriert und genossen und mit Leidenschaft gemacht. Und das war eigentlich so mein Zugang. Und als
Okay.
ich dann die Lehre angefangen habe, habe ich gemerkt, ah, Weißwein, Rotwein, da gibt es unterschiedliche Dinge. Und von dem her habe ich da tatsächlich bei 0,0 angefangen.
Dann bist du zurück und hast dann sozusagen da richtig losgelegt.
Ja, das war dann die Ausbildung und eigentlich im ersten Jahr der Ausbildung habe ich schon für mich festgestellt, nur vom Zugucken lerne ich das nicht oder nicht in der Intensität und habe dann vom Opa ein paar Reihen Reben abzwacken können und habe da mal 100 Liter Gutedel gemacht und das war dann noch so völlig ohne eigene Erfahrung und einfach nur mit dem Berufsschulwissen ist man da dann so dran gegangen. Ich habe gedacht, ich muss da alles machen, abstechen, filtrieren, schwefeln, Reinzuchthefe, so wie das halt, wie man das gelernt hat in der Theorie und war da auch voll nervös, dass irgendwas schief gehen könnte und man war voll dabei. Hat dann aber auch gut geklappt und der Wein war wirklich gut. Ein paar Flaschen habe ich sogar noch. Und so hat es dann seinen Lauf genommen. Es wurde einfach jedes Jahr ein kleines bisschen mehr.
Nun weiß ich ja, dass du heute ganz anders arbeitest, ne? Da ist also mit Filtrieren und all diesem technischen Firlefanz, da ist nicht mehr viel. Wie bist du da in der Hinsicht, wie hast du dich emanzipiert von diesem Lehrbuchwissen? Was waren da so die nächsten Jahre, die entscheidenden Meilensteine?
Oh, also da gibt es viele Dinge, die mich da auf dem Weg begleitet haben oder beeinflusst haben. Ich denke mal, nach der Berufsschule oder nach der Ausbildung war klar, dass es ein super spannendes und sehr, sehr breit gefächertes Themengebiet ist. Hab das also im Weinbau angefangen, und mit der Flaschenfüllung aufgehört. So, da war klar, da muss ich noch mehr lernen. Und bin dann nach Weinsberg auf die Technikerschule, was grundsätzlich auch wieder eher technisch angehaucht war, aber was einfach von der Theorie her tiefer ging. Und da hat man dann Leute getroffen und Betriebe besichtigt, die einfach anders gearbeitet haben, auch so im Ausland, also im Ausland. Wir waren in Frankreich und in Südtirol. Und da hat man einfach ein paar Dinge gesehen, die man jetzt so nicht kannte, die ich sehr innovativ und cool fand. Oftmals waren das aber auch ganz althergebrachte Dinge. Und das war dann so ein weiteres Level. Und parallel kam dann natürlich einfach von alleine auch der Gedanke, wieso Reinzuchthefe? Man kann das ja alles spontan machen, hat ja der Opa auch schon so gemacht und hat funktioniert. Und eben die Technik ist ja eher für die industrielle Weinbereitung, und dass, wenn man das in einem kleinen Maßstab macht, kann man da, und Zeit hat, kann man da einfach quasi auf vieles verzichten, was so angesagt war. Und
Das hat auch geklappt dann.
ja, also ich muss wirklich sagen, ich habe dann die Rotweine eigentlich immer schon spontan vergoren und das dann mit den Weißweinen relativ zügig auch umgestellt, und da hat man keinerlei Verschlechterungen festgestellt, und ich hatte auch bis heute keinen einzigen Wein, der nicht durchgegoren ist oder der irgendwie Zicken gemacht hat. Also Zicken machen die Weine schon hin und wieder, aber die regeln sich dann auch von selbst in der meistens.
Aber natürlich musst du da im Weinberg eine gewisse Vorarbeit leisten, ne?
Ja, also das wurde sowieso ziemlich schnell klar, dass im Weinberg, dass man sehr viel Erfahrung und auch Fachwissen braucht, um da einen guten Job zu machen. Da hat mir die Theorie von der ganzen Ausbildungsgeschichte auch nicht so viel geholfen. Da musste ich einfach selber mich reinarbeiten. Da war jetzt familiär auch niemand da, der das begleiten hätte können. Und von dem her, das musste ich einfach von der Pike auf lernen. Und bin da immer noch in einem, ich würde schon fast sagen, dramatischen Lernprozess, weil es immer wieder über den Haufen geworfen wird. Die Grundlinie bleibt allerdings, und die Grundlinie ist definitiv gesunder Boden, gesunde Reben, gesunde Trauben. Und dann muss man eigentlich nichts mehr machen, außer Zeit geben.
Okay, und das heißt, du bist in dem weitesten Sinne biologisch unterwegs?
Ja, das kam auch irgendwie 2010, hatte ich da mal so einen Einblick in eine Fortbildung gemacht. Bis dahin war mir gar nicht so klar, was jetzt dieses Bio-Gedöns oder ja, was das besser machen soll als die konventionelle Gerichte. Und dann wurde das Thema Mineraldüngung und synthetische Spritzmittel beleuchtet, was jetzt für mich nie eine Riesenrolle gespielt hat, weil ich das von Anfang an versucht habe zu vermeiden, also gerade was die Düngung betrifft. Und da habe ich dann einfach festgestellt, ja, das Verständnis von der Natur ist bei mir eigentlich gegeben aufgrund meiner Kindheit oder dem Umfeld, in dem ich aufgewachsen bin. Ich hatte gar keinen industriellen Ansatz, sondern das war immer schon so, das ist gut, wenn da noch ein paar Blumen stehen, und man will ja auch, dass da irgendwelche Tiere rumhoppeln und sich wohlfühlen. Also man hat sich da als Teil von diesem natürlichen Kreislauf irgendwie empfunden. Und von dem her war das dann interessant, das aus der fachlichen Sicht kennenzulernen und das dann auch bewusster zu leben.
Also du willst gerade sagen, du hast im Grunde genommen, so wie du da auch hineingewachsen bist in eurem Betrieb, da im Weinberg ja letztlich schon weitestgehend nach den Prinzipien des biologischen Weinbaus agiert, aber jetzt auf einmal beschäftigst du dich und merkst, es gibt sehr viele Parallelen, aber noch das eine oder andere, was man ergänzen kann.
Ganz genau.
Okay.
Ganz genau. Ja.
Und wenn du jetzt mit deinem Vater, deinen Eltern über diese Dinge sprichst und die mit dir durch den Weinberg gehen, fällt denen das auf? Würden die sagen, ja, also gegenüber dem, wie unsere Weinberge früher ausgesehen haben, da gibt es schon einen Unterschied?
Da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, die gibt es alleine schon deswegen, dass jetzt Begrünungen eingesät werden und dass halt Wert drauf gelegt wird, dass da eine Lebendigkeit da ist, oberirdisch wie unterirdisch. Die Arbeit im Weinberg ist, wie gesagt, ist in meinen Möglichkeiten so naturbelassen, wie es nur irgendwie geht. Ich möchte einfach den Boden ordentlich behandeln und dazu gehören dann selbstverständlich einsaaten, beziehungsweise auch einfach, dass ich da eine natürliche, möglichst natürliche Begrünung entwickeln kann und dass man die darin unterstützt und nicht gegen sie arbeitet. Und mit den Reben versucht man selbstverständlich auch, also da ist jetzt dieses Thema sanfter Rebschnitt ja schon länger ein größeres Thema, dass man halt einfach auch versucht, die Rebe so zu führen, dass die sich halt wohlfühlt oder in ihrer Arbeit möglichst wenig eingeschränkt wird und möglichst alt werden kann. Das sehe ich dann schon als eine natürliche Form der Bewirtschaftung. Und wenn die Trauben dann im Keller sind, geht es halt schlussendlich auch darum, so wenig wie möglich technischen und energetischen Aufwand zu betreiben, schon zu arbeiten, dass man einfach einen schönen Saft in ein gutes Fass bringt und den dann sich selber überlässt, ist es eigentlich im weitesten Sinne. Ich probiere da auch nicht großartig. Man begleitet es halt. Man schaut, dass immer alles im ordentlichen grünen Bereich ist. Und dann entwickelt sich das in die Richtung, in die es will.
Aber noch mal einen Schritt vor, wenn ich mir jetzt den Weinberg vorstelle, du hast ja Anlagen übernommen, die nicht direkt dem Moment jungfräulich waren, sondern die hatten schon ein gewisses Alter. Kann denn so ein Rebanlage, so ein einzelner Rebstock sich dann umstellen, wenn er merkt, da kommt jetzt der Max, der meint es gut mit mir, der hat sich was ausgedacht, sanfter Rebschnitt, der auf einmal ist hier Leben im Weinberg wieder, im Boden, oben drüber, das blüht wieder, es flattert und summt. Und dann sagt dann die Rebe, ja, es ist jetzt toll, jetzt kann ich mich endlich mal wieder richtig wohlfühlen. Und sieht man das an der Art, wie sie wächst? Sieht man das oder schmeckt man das an der Art ihrer Früchte? Weil prinzipiell ist ja der Rebstock eine ziemlich degenerierte Pflanze, die ja allerlei Unterstützung braucht, sonst wird sie überhaupt nicht so jedenfalls in unseren Weinbergen überleben.
Ganz genau, also finde ich gut, dass du das ansprichst und wie du es ansprichst, weil da fängt halt das mit dem Naturwein schlussendlich schon an. Ich meine, die Rebe steht bei uns in der Monokultur mal so grundsätzlich und wie du sagst, eigentlich auch ein recht degeneriertes, eine Pflanze, die stark von Eingriffen der Menschen prägt ist. Also eine krasse Kulturpflanze sozusagen. Und wie du das auch sagst, natürlich, ich habe Weinberge übernommen, die jahrelang konventionell und wahrscheinlich auch ausschließlich auf Ertrag bewirtschaftet wurden. Und da sehe ich es dann auch wieder so. Also ich meine, klar, wenn ich da in einem Jahr anfange, egal mit was, ob das mit einer Begrünung ist oder ob ich da keinen Mineraldünger bringe oder kein Herbizid. Im ersten Jahr merkt die Rebe da wahrscheinlich noch nicht so viel. Beziehungsweise bis das Ergebnis in den Trauben ankommt, geht es, glaube ich, ziemlich lange. Und da bin
Dauert,
ich
ja.
jetzt, ja, also ich denke, das sind eher 10 Jahre wie nur 5 Jahre, aber das sind alles Dinge. Da gibt es sicher Leute, die sich da intensiv beschäftigen und die das wissen und messen.
Ja, Fragen können wir dir eben nicht, ne?
Genau, und ich kann einfach nur das so bewerten, wie ich es halt wahrnehme. Ich finde es einfach schön, wenn ich in den Reben bin und da blüht was und da fliegt was rum. Und ich finde es schön, wenn ich meinen Unterstockbereich mit der Scheibe bearbeitet habe und dann ist da schöner, lockerer Boden. Und
Was ist das bei
wenn.
euch für ein Boden? Ist das, habt ihr Kalk oder was?
Ja, das sind Kalk, Muschelkalk und Jurakalk. Teilweise mit größerem Eisenanteil, insbesondere in Feuerbach, was so meine Rotweinlage darstellt. Und in Wolbach ist schon auch Kalk, aber das sind schwerere, tiefgründigere Böden. Da wachsen eher so die Weißwein bisher.
Und du hast von Weiß jetzt von Rot gesprochen. Welche Rebsorten sind das?
Also in Feuerbach oder überhaupt im Rotweinbereich ist es Spätburgunder schwerpunktmäßig. Habe ich mir auch nicht so ausgesucht, ist so passiert. Aufgrund der Flächen, die man halt dazu nehmen konnte. Und auch Feuerbach habe ich mir nicht bewusst ausgesucht, bin ich reingerutscht, weil da eine Möglichkeit war. Und habe einfach festgestellt, in Feuerbach ist es wunderbar für Spätburgunder.
Okay, du bist happy mit dieser Lage.
Bin ich ziemlich happy. Dieses Jahr jetzt nicht so, aber das lag nicht an der Lage. Das lag am Wetter und auch an mir. Aber da macht es schon Spaß, schöne Burgunder zu produzieren. Und die habe ich da nicht nur, aber auch dadurch kennen und schätzen gelernt. Und im Weißweinbereich ist es total zufälligerweise Müller, Thurgau, der jetzt momentan die größte Fläche darstellt und wird ergänzt mit ein bisschen Gutedel und Sauvignon Blanc.
Eigentlich ist ja Gutedel da in der Ecke doch recht verbreitet, oder?
Genau, also grundsätzlich müsste auch die Gutedelfläche die größte sein und nicht der Müller-Thurgau. Aber das kam halt so und wie du sagst, bei uns ist der Gutedel schon die Schwerpunktsorte. Macht mir persönlich auch sehr viel Spaß, aber ich hatte bisher nicht die Möglichkeit, da meine Fläche auf das Level zu bringen, auf das ich sie gerne hätte.
Und ich habe da gesehen auf deinen Etiketten, du verkaufst diese Weine als Landweine, ne? Was ist da der Grund?
Das war im Endeffekt von Anfang an so. Ich habe meinen ersten Wein etikettiert, da habe ich mir noch gar keine Gedanken gemacht. Dann hat man festgestellt, oh, da gibt es ein Weingesetz und irgendwelche bezeichnungsrechtlichen Dinge. Und ich habe das in meinem Ausbildungsbetrieb schon erlebt. Da war dann, hat man die Nummer, hat man die Weine zur AP-Prüfung. Qualitätsweinprüfung geschickt und dann kamen die zurück und waren teilweise abgelehnt und der Chef war gestresst und konnte es nicht verstehen. Und ich habe gedacht, auf meinem Level, so klein wie ich das mache, brauche ich keine AP-Nummer. Und ich verkaufe das bei mir im Hirschen und die Leute, denen schmeckt es oder denen schmeckt es nicht, die brauchen kein Kabinett oder Spätlese. Und somit war das einfach von Anfang an etabliert und da habe ich auch nicht mehr dran geschraubt und will auch nicht mehr dran schrauben. Allerdings war auch das dieses Jahr wieder ein bisschen Thema, weil man da jetzt naturtrübe Weine dürfen anscheinend nicht als Landwein bezeichnet werden.
Okay, es kriegt also auch die Landweinkategorie noch ein Problem.
Ja, genau.
Okay, weil bei euch da unten in der Region ist ja, man kann fast sagen, das ist so eine Landweingang. Der Anführer Ziereisen, ne, Hans-Peter Ziereisen ist da und viele andere, die ich aus dieser Region kenne, die haben sich alle mehr oder weniger da in dieser Landweinszene zusammengefunden und machen ja auch einen wunderbaren Landweinmarkt, ne?
Genau, richtig, ja. Eben der Hans-Peter Ziereisen hatte da wohl ähnliche Probleme wie mein Chef ein paar Jahre später und hat dann da radikal umgestellt auf Landwein. Und wissen wir ja alle, dass er wirklich tolle Weine macht, die auch ihre Anerkennung allerorten finden. Und dementsprechend hat dann auch diese Landwein-Initiative Anerkennung gefunden. Und einige haben sich dann getraut, voll umzustellen in diesem Zuge. Der Rusa, der Brenneisen und Scherer Zimmer und der Greiner. Und da gab es einige, die da dann mit eingestiegen sind. Und nicht zuletzt oder aufgrund der Initiative vom Ziereisen wurde dann dieser Landweinmarkt ins Leben gerufen. Und das hat der ganzen Sache natürlich nochmal einen richtigen Schub bzw. auch eine Aufmerksamkeit gegeben. Und seitdem ist das Landweinthema, glaube ich, mindestens in Baden schon auf der Agenda.
Ja, das ist in London sogar auf der Agenda. Die Frances Robinson war ja auch schon bei euch da, ne?
Ja, genau. Also das ist immer eine schöne. Der Landweinmarkt ist ein sehr schöner, ungezwungener Rahmen, um gute Weine, Landweine zu probieren. Und da hatten wir immer auch sehr fachkundige Besucher beziehungsweise Leute, die uns da unterstützt haben, die uns ihre Plattform mit zur Verfügung gestellt haben und die einfach durch ihre Anwesenheit auch demonstriert haben, dass da gute Sachen kommen, ernstzunehmende Sachen bei.
Du hast vorhin mal fiel der Name Ziereisen, das ist ja ein Nachbar von dir fast, ne?
Ja, 10 Kilometer
Zehn
entfernt, genau.
Kilometer entfernt. Was macht das, wenn so eine charismatische Figur in der Nachbarschaft sitzt? Ist das Ansporn oder?
Also, ich würde es auf jeden Fall als Inspiration bezeichnen. Und ich habe das so im Augenwinkel mitgekriegt. Ich war da einfach noch jünger und noch nicht so, war das noch, hatte das noch nicht so auf dem Schirm, aber der Ziereisen hat da halt dann mit diesem Landwein-Ding und überhaupt der Entwicklung, die er genommen hat, schon Maßstäbe gesetzt im Markgräfler Land auf jeden Fall, aber auch darüber hinaus. Und mein Großvater und sein Vater hatten schon hin und wieder miteinander zu tun, so wie das halt unter Bauern ist. Man hat sich irgendwelche Maschinen geteilt oder so. Und von dem her hatte ich da ein bisschen Zugang und bin da dann ein bisschen näher rangerückt, einfach aufgrund dessen, dass ich dann irgendwann meine Rotweine oder meine Rotweintrauben mit seiner Technik, also der Abwehrmaschine und dem Sortiertisch,
Okay.
verarbeiten durfte. Und das war so der Einstieg, dass man sich näher kennengelernt hat. Der ist ein paar Jahre älter als ich. Von dem her war der immer so, der war einfach schon viel weiter und größer und älter. Und da hat man sich jetzt so ein bisschen angenähert und mittlerweile ist ein großes Wort, aber er ist schon ein Mentor für mich. Wenn ich Probleme habe, kann ich ihn anrufen und fragen und kriege da Unterstützung. Und es ist auch einfach ein freundschaftliches Verhältnis. Es sind nette Leute, die Ziereisens, die ganze Familie. Und da kriegt man Input unter anderem und Unterstützung. Also das ist schon was wert auf jeden Fall.
Und du bist dann dahin mit deinen roten Trauben, mit den Pinot-Trauben und hast dort dann bei ihm im Hof die Abwehrmaschine benutzt.
Genau, das war für mich so ein absolutes No-Go. Ich habe gedacht, der rastet total aus und habe mich gar nicht getraut zu fragen. Im Herbst komme ich dann noch um die Ecke mit irgendwelchen Kleinigkeiten. Und dann hat er da aber eigentlich entspannt reagiert und hat gesagt, ja, ruf an, wenn du soweit bist. Und das habe ich dann auch getan. Und dann hat es nicht direkt gepasst. Dann haben wir die Trauben in die Kühlzelle gestellt und ich habe halt 2 Stunden gewartet. Und als er fertig war, konnte ich dann. Und ich putze dann hinterher und dann ist der Fall erledigt, sozusagen.
Sehr generös von dem Kerl, ne?
Ja, das ist wirklich also großartig und das hat sich jetzt auch einfach schön entwickelt. Mittlerweile rufe ich zwar schon auch noch an, aber in der Regel einmal vor dem Herbst und dann sagt er, jo, du weißt, wie es läuft, komm einfach vorbei, mach was du willst, du weißt, wie es geht. Und es ist so ein schönes Miteinander. Ich komme da auf den Hof und man sieht immer ein bisschen, was die machen. Und man redet und man trinkt einen Schluck und man tauscht sich aus über die Situation. Und am Schluss sind meine Trauben dann halt in Perfektion abgebärt.
Und wie findet er die Resultate?
Am Anfang war er tatsächlich teilweise entsetzt, wenn ich mit meinen Trauben kam. Und man muss sagen, also ich habe noch nirgends schönere Trauben wie beim Ziereisen gesehen, unabhängig vom Jahrgang, die ernten einfach super exakt und super top Trauben. Und dann bin ich da mit meinen Träubchen angekommen und die waren schon ein bisschen mitgenommen. Und da war er dann dezent entsetzt, das erzählt er mir auch noch bis heute. Aber er betont auch immer, dass sich das Bild deutlich verbessert hat. Und hin und wieder trinkt er auch Weine von mir und ist nicht unzufrieden, würde ich sagen.
Cool, fein.
Ja.
Zu deinem Sortiment nochmal, wie hast du es aufgebaut? Also ich habe nur Erinnerung, dass einige deiner Weine maximal heißen. Aber erklär mal vielleicht insgesamt, wie ist dein Sortiment aufgebaut?
Oh, also eigentlich soll es einfach sein. Praktisch ist es ein bisschen komplizierter, einfach weil ich sortenbedingt, also flächenbedingt immer wieder andere Sorten, andere Mengen hinter den Sorten hatte. Es war immer ein bisschen, da ist viel Bewegung drin und das Hauptziel momentan ist eigentlich da mal ein bisschen Ruhe und Stabilität reinzukriegen. Meine Herangehensweise ist grundsätzlich, will ich überall Top-Trauben produzieren in allen Flächen und auch nicht, also das soll immer auch vom Ertrag her überschaubar sein, einfach um schön konzentrierte Traubensafte, Säfte zu bekommen. Und was dann dabei rauskommt, ist in der Regel gut und heißt dann zum Beispiel gut und edel. Und wenn das dann noch besser ist als gut, dann heißt es maximal gut und edel. Also jetzt auf den gut edel bezogen. Also das heißt einfach, die besseren Sachen heißen maximal.
Und in Müller, Thurgau, maximal, arbeitest du da auch mit Schale?
Ja, also das spielt seit längerer Zeit eine nicht unbedeutende Rolle. Maische-Standzeiten bei Weißweinen, ein bisschen Maische-Gärung auch und das führt in der Regel dann schon auch zu den kräftigeren, also zu den maximalen Weinen, wenn die ein bisschen mehr extrahiert wurden. Das ist manchmal nur Maische-Standzeit und manchmal auch mit Anteilen von Maische-Gärung. Da bin ich am Ausprobieren. Und auch das wird einfach spontan entschieden, wie sieht das Material aus, das reinkommt, beziehungsweise das wir ernten. Was traue ich dem zu? Und anhand dessen wird dann der weitere Werdegang definiert oder entschieden. Oder orientiert eigentlich, so muss man sagen.
Und Spätburgunder hast du zwei, oder?
Spätburgunder, da gibt es den einfacheren im Normalfall. Da habe ich eine kleine Fläche in Wolbach. Das ist dann auch so das, was ich im Hirschen als unkomplizierten Rotwein ausschenke. Und dann geht die Entwicklung schon hin zu Lagenweinen. Also das, was in Feuerbach wächst, wurde jetzt bisher immer zu einem Rotwein. Aber auch da könnte ich mir vorstellen, dass in Zukunft auf die Fläche, also auf die einzelnen Parzellen stärker den Fokus zu legen, weil das doch variiert einfach auch.
Und wenn du gefragt würdest, Max, wie weit bist du noch von den 100% entfernt, gerade jetzt sagen wir mal beim Spätburgunder, Was würdest du sagen? Hast du 80% oder schon 85% oder erst 70%? Was haben wir noch zu erwarten in den nächsten Jahren von dir?
Ja, das ist jetzt mal eine ganz schwierige Frage. Grundsätzlich bin ich nicht unzufrieden mit meinen Weinen und teilweise liebe ich die auch richtig. Also den Spätburgunder 2015 zum Beispiel hatte ich erst letztens zwei, drei sehr gute Feedbacks zu und habe den dann selber mal wieder probiert und habe dann auch gedacht, boah, ey, das ist schon gutes Zeug. Jetzt nicht, das sind nicht die ganz großen Weine, aber das sind auf jeden Fall ernstzunehmende Spätburgunder. Und damit bin ich dann schon zufrieden. Das sind aber trotzdem keine 100% und ich tendiere dazu, alles ein bisschen kleiner zu reden, würde ich sagen. Und ich sehe mich da bei 70, 75% höchstens. Einfach weil mir noch weil die Reben, die Weinberge sich entwickeln können und weil ich mich entwickeln kann und der Betrieb sich entwickeln muss. Also da ist noch viel
Luft nach oben.
Potenzial. Ja,
Ja.
ja.
Ja, also das glaube ich, sagen noch die allermeisten Winzer. Ne? Da wird kaum einer sagen, Mensch, ich bin schon bei 100%. Das wird ja bedeuten, da gibt es keine Luft mehr nach oben und die will ja eigentlich jeder auch noch haben. Und da ist ja auch immer noch Möglichkeit, das an den einen oder anderen Schräubchen zu drehen. Was ich bei deinen Weinen festgestellt habe, ja, du hast was gesagt, gut geerdet, das sind super schöne Trinkweine. Und eine wunderbare, so eine wunderbare Ruhe strahlen sie aus. Und bei gleichzeitig eine super, super Lebendigkeit und Frische. Also dieses Spiel zwischen Gelassenheit und Temperament, zwischen Ruhe und Frische. Und so das ist wunderbar. Und insofern sind das super gute Begleiter für alles, was am Tisch passiert, egal ob es Essen ist oder miteinander schwatzen.
Ja, genau. Also das ist ja der Hauptpunkt eigentlich, der gute Weine für mich ausmacht, ist, dass sie irgendwie animieren, Charakter zeigen, Interesse wecken und trotzdem müssen die jetzt nicht dominant sein und sich die ganze Zeit im Vordergrund spielen. Und diese 100%-Frage ist halt eben, was sind die 100%? Ist es Château Pétrus oder weiß ich nicht? Sind es 100%? Irgendwie ja in der offiziellen Welt, aber für mich ist 100% oder einfach auch nur 80 oder 90% sind einfach Weine, die können ja anecken. Die muss auch nicht jeder verstehen. Die müssen nicht überall ankommen. Sondern die müssen einfach anregen. Und da gibt es ja die unterschiedlichsten Charaktere von Weinen, die dann wieder zu unterschiedlichsten Situationen passen. Das macht es für mich aus. Und da versuche ich einfach, wie gesagt, aus dem, was mir die Reben geben, das Optimale werden zu lassen. Und natürlich, man spielt ein bisschen mit dem Lesezeitpunkt oder mit dem Maischekontakt, um vielleicht den Charakter ein bisschen zu beeinflussen oder Struktur zu geben. Aber dann macht es der Wein alleine und was dann da rauskommt, ja, macht manchmal, also bei meinen Sachen macht mir manchmal richtig viel Spaß und manchmal finde ich es voll anstrengend und verstehe es selber auch nicht. Und 2 Jahre später oder ein Jahr später probiert man es wieder. Mittlerweile bin ich sogar so cool, dass ich mir sage, wenn es mir nicht schmeckt, dann beachte ich dich einfach nicht. Hatte ich jetzt gerade mit dem Spätburgunder 2018 und jetzt haben wir am Samstagabend mal wieder eine Flasche probiert, ein halbes Jahr später und ich habe mir gedacht, gut, okay, also so nerven tust du mich gar nicht mehr, wie es am Anfang der
Siehst du?
Fall war.
Hat sich weiterentwickelt, oder? Du hattest gerade auch eine andere Stimmung. Und wie das
Genau.
generell draußen empfunden wird, also wie es deine Kunden und so weiter wahrnehmen. Das liegt sowieso immer auch natürlich im Auge des Betrachters, ne? Da hat jeder seinen Zugang und der eine kommt mit deinen Weinen super gut klar, der andere nicht ganz so gut. Und das ist letztlich auch nicht falsch so.
Absolut.
Wo kriegt man sie denn? Wo kann man sie trinken und wo kann man sie kaufen?
Also kaufen kann man sie eigentlich aktuell nur direkt bei mir. Per E-Mail oder direkt auf dem Hof kommen und abholen. Trinken kann man sie bei mir im Hirschen oder im Spielwege Münstertal oder in der Traube in Blanzingen. Und das sind dann schon alle Möglichkeiten, um an meine Sachen
Wie viele Flaschen hast du im Jahr?
ranzukommen. Das sind im Schnitt 10.000.
Okay.
Ja.
Okay, und das wird sich ändern oder soll das so bleiben?
Puh, also Pläne waren da, verändern sich ständig. Corona hat es jetzt nicht einfacher gemacht, die Gastro-Situation hat es nicht einfacher gemacht. Momentan habe ich für mich ausgerufen, einfach nur stabil zu sein und nicht größer werden zu wollen. Ich will sowieso nicht groß werden. Ich sag mal, ich habe jetzt 2 Hektar, wenn es mal 3 oder 4 sind, okay, aber mehr muss es nicht sein. Es soll immer auch noch Spaß machen und ich merke einfach, mit meiner Betriebsstruktur und mit dem ganzen Drumherum ist es einfach anspruchsvoll und man muss die richtigen Leute dafür finden und es braucht Zeit und dementsprechend momentan ist einfach nur versuchen mit dem, was da ist, Spaß zu haben und vielleicht noch bessere Sachen zu machen.
Also konsolidieren und nicht groß verändern. Ja, du musst ja auch
Genau.
die zwei Jobs unter einen Hut bringen. Weil der Gastwirt Max, der hat ja Zeiten, wo er da gefordert ist, ne? Und er kann nicht nur im Weinberg oder im Keller stehen oder sich ums Weinverkaufen kümmern.
Ja, das macht es für mich manchmal auch so schwierig, dass ich mich selten auf eine Sache konzentrieren kann, sondern eigentlich schon dann 3 Folgetermine im Hinterkopf haben muss oder unter Zeitdruck arbeiten muss, weil die Gäste kommen und dann muss der Hof frei sein oder irgendwie so. Das habe ich lange als anspruchsvoll empfunden. Mittlerweile empfinde ich es teilweise auch als mühsam, beziehungsweise ich möchte da mehr Ruhe reinbringen. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch eine wunderschöne Ergänzung und Abwechslung, wenn man tagsüber in den Reben ist oder im Keller und vielleicht hat irgendwas nicht so gut funktioniert oder man ist mit irgendwas unzufrieden und dann kommen abends die Gäste und man kommt sehr schnell auf andere Gedanken und trinkt ein Glas Wein mit denen. Und kommt dann auch ins Gespräch über den Wein, wie du das ja schon angesprochen hast. Oder überhaupt, das sind jetzt nicht ganz Weine von der Stange. Und da hatten dann auch, oder haben immer noch auch meine Gäste teilweise ihre Schwierigkeiten damit, wenn die dann da plötzlich einen naturtrüben Müller-Thurgau im Glas haben, dann wundern die sich manchmal auch. Aber man kommt ins Gespräch und es gibt dann doch viele, die sind auch interessiert und offen. Und ja, so ergänzt sich's dann halt auch wieder. Es ist ein Geben und Nehmen sozusagen.
Ich sehe, Max, das ist nicht nur die Synergien zwischen den beiden Geschäftsfeldern, Wein machen und Gastwirt sein, sondern es ist auch in dir etwas, ne? Das dich daran festhalten lässt, auf der einen Seite Wirt und Gastgeber zu sein und auf der anderen Seite Weinmacher, Winzer, Weinbergsarbeiter. Also sowohl das eine als auch das andere hält so viele Momente bereit, die Zufriedenheit auch bescheren, dass das eine lassen und das andere vergrößern wahrscheinlich gar nicht in deinem Sinne wäre.
Tatsächlich, genau. Ich möchte weder auf das eine noch auf das andere verzichten. Trotz allem bin ich hin und wieder an dem Punkt, oder war es jetzt auch wieder dieses Jahr im Herbst, in der Lese, als es dann da auch nicht nur toll war, wo man dann denkt, so, ich pack's jetzt einfach nicht mehr, ich kann nicht beides machen. Und dann überlegt man sich, auf was will man verzichten oder auf was kann man verzichten. Und das sind sehr unangenehme Situationen. Und dann macht der Hirschen wieder auf und am ersten Abend macht es richtig viel Spaß. Und ich denke mir, nee, also darauf will ich schon auch nicht verzichten. Aber die Struktur zu finden, dass beides harmonisch läuft, das ist meine Aufgabe der nächsten Jahre.
Ich würde es mal so sagen, schlichte Eleganz, das ist das, was der Max Geitlinger nicht nur auf den Tisch, sondern auch in die Flasche bringt. Vom Einfachsten das Beste. Und deshalb meine ich, ist es eine gute Idee, ihn mal in Egerton zu besuchen. Muss man sich da anmelden, wenn man Wein probieren will? Muss man sich im Restaurant oder im Wirtshaus, muss man sich da reservieren?
Bietet sich an, aufgrund dessen, dass wir jetzt ein eher kleines Lokal haben und außerdem jetzt hier wieder Corona-mäßig und so alles per Voranmeldung, am liebsten mit einer E-Mail. Dann können wir uns auf alles vorbereiten und wissen genau, was passiert.
Aber über die Weihnachtstage und zwischen den Jahren, Beginn des nächsten Jahres, seid ihr offen?
Nee, wir haben jetzt diese Woche noch geöffnet bis zum 18.12.
Okay.
Und dann ist der Laden zu bis Mitte Januar. Intensive Findungsphase würde ich das überschreiben.
Okay, ja, man muss diese Zeit sich nehmen am Ende oder um mal Revue passieren zu lassen, was gewesen ist und Pläne zu schmieden fürs nächste Jahr. Ja. Ja.
Genau.
Max, dafür wünsche ich dir alles Gute. Ja, und hoffe sehr, dass der Jahrgang, den du jetzt gerade eingefahren hast, ein wunderbarer wird. Der ist ja noch im Werden und dass wir uns bald mal wiedersehen.
Ja, das wäre sehr schön, wenn wir uns wiedersehen und vielleicht auch mal einen Schnitzel und eine Flasche Wein gemeinsam uns einverleiben können.
Definitiv.
Würde mich sehr freuen.
Also,
Hat mir Spaß gemacht. Danke fürs Gespräch.
vielen Dank dir auch, und auf bald.
Auf bald. Bis
Tschüss.
dann. Ciao.
So, ihr Lieben, das war die Episode mit Max Greitlinger, dem ungemein feinfühligen, achtsamen und bodenständigen Winzer und Gastwirt aus Egerton im Markgräfler Land. Mein Gast in der nächsten Episode von Genuss im Bus wird Christine Lutt sein. Christine Lutt ist die neue, junge Chefin des Weinguts Am Niel in Karlstadt in der Pfalz. Weil sie dort binnen kürzester Zeit für viel Aufbruchstimmung gesorgt hat, möchte ich mit ihr im Interview herausfinden, wie sie tickt und wie sie das alles geschafft hat. Ich freue mich, wenn du am 7. Januar, also in genau 3 Wochen, wieder dabei bist, wenn dann die nächste Episode von Genuss im Bus an den Start geht. Bis dahin wünsche ich dir eine gute Zeit, wunderbare Festtage und einen guten Start ins neue Jahr. Ich sage Tschüss und auf Wiedersehen und nicht vergessen, lass es dir schmecken.